Okay, 2. Korinther 13. Machen wir heute Korinther zu Ende. Yay! Läuft das? Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier- oder Dreierzeugen Munds soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich euch auch jetzt in meiner Abwesenheit. Naja, okay, halten wir da erstmal. Also, Paulus hat drei Briefe geschrieben. Und er hat ja sich hier erklärt, warum er Apostel ist, eingesetzt von Jesus, dass er eine Autorität nicht von sich selbst auskommt, sondern egal was er machen würde, er würde die Autorität behalten, weil Jesus ihn da reingesetzt hat in das Amt. Also er muss nicht selbst für sich Werbung machen oder für das Missionsfeld oder für irgendwas so, sondern Gott macht Werbung für ihn, ne? Für sich selbst, für Jesus macht er Werbung. Ne? Auch Paulus sagt ja, aber ich bestätige es trotzdem durch mein Zeugnis, mein Leben, ne? Dass Jesus in mir wirkt und dass ich es gut meine und in seinem Geist handle. Und das ist wichtig. Letzte Woche haben wir den Vers gelesen, der im Vers 5 jetzt kommt. Prüft euch selbst, ne, euren Glauben, ob ihr in Gott seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Und für mich ist noch eine Probe eingefallen, wo ich selbst prüfen kann, okay, wie gut und wie stark ist denn mein Glaube nun wirklich? Ne? Weil nur durch mein Wissen oder meine Präsenz, das ist kein Beweis für mein Glaube. Ne? Nur weil ich denke, ich habe Ahnung oder weil man so autoritär von Natur aus ist oder was weiß ich, das ist kein Beweis für den Glauben im Herzen. Ne? Auch die Wirkung nicht. Ne? Nur eine große Gemeinde heißt nicht, dass die Wirkung vom Heiligen Geist groß ist. Aber ein gutes Ding, seinen Glauben auf die Probe zu stellen, ist auch zu gucken, okay, kann ich mir selbst ein Zeugnis geben, dass Jesus so in mir wirkt und ich wirklich so mit dem Herzen bei ihm bin. So wie Paulus das gemacht hat. Er hat aufgeschrieben, okay, ich bin jetzt ein Tor und ich mach's einfach mal laut. So, das hier ist mein Zeugnis. Tak, 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 tak. Ne? So, und wenn ich dann sage, naja, ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst, so, dann ist das nicht wirklich ein Zeugnis. Ne? Sondern ein Zeugnis ist, wenn man sagen kann, ich war im Alltag, mein Chef hat mich angeschnauzt, ich war super sauer, ich habe gebetet so, und irgendwie hat mir Gott Frieden gegeben. Ist ein Zeugnis. Ne? So, und dass Gott wirksam im Leben ist und auch man sich selbst verleugnet und dass Gott einem Kraft und Autorität gibt in dem Moment. Ne? Oder meine Kinder haben mich zur Weißglut gebracht so, und ich wollte ausrasten und sie erwürgen, so, ne? Aber ich bin erstmal in mich gegangen, habe gebetet, habe gesagt, ja, das Zorn, Wut und Bitterkeit willst du nicht. Und du willst auch nicht, dass ich meine Kinder sauer mache. Weil ich das bei ihnen provozieren würde, die Sünde. Und wäre dann selber schuld. Also, hilf mir jetzt. So zu erziehen und so zu reagieren, wie du das tust, damit ich ein Zeugnis für dich bin. Und selbst wenn man dann sagt, aber ich habe es nicht geschafft, ich habe meine Kinder angeschrien. Ne? Ist es trotzdem ein Zeugnis dafür, dass man selbst schwach ist und zu Gott kommt und sagt, du musst das jetzt machen, ich finde keinen anderen Weg außer meine Gefühle. Ne? Ich kann mich nicht bändigen. Und wer das oft beständig tut und Buße tut und das ernst nimmt, dem wird Gott auch verändern und mehr Geduld geben. Zum Beispiel. Ne, über die Jahre manchmal. Und so ist halt, das ist Zeugnis. Ne? Das kannst du in der Ehe anwenden. Unser Alltag ist unser christliches Leben. Ob dann nur groß Missionsfeld draufsteht oder ob unser Missionsfeld gerade im Moment nur die Arbeit ist oder die Familie oder die Freunde und Bekannte. Ne? Wie auch immer, unser Alltag ist unser Zeugnis, entweder für Jesus oder für uns. Also von daher ist auch ein guter Weg, seinen Glauben zu prüfen, denke ich, einfach mal zu überlegen, okay, wo ist Gott in meinem Leben? Ne? Jesus hat gesagt, die kleinen Sachen. Ne? Und wenn du mal guckst, in deinem Leben werden nicht viele große Sachen passieren. Ne? Aber was in deinem Leben ständig passiert, sind die Millionen und Milliarden von Kleinigkeiten. Und die machen dein Leben aus im Endeffekt. Und wer im Kleinen treu ist, der wird auch über Größeres gesetzt. Und so ist es auch im Geistlichen. Wer im Kleinen lernt, treu zu sein, der wird auch treu sein, wenn es schwerer wird oder größer. Ne? Aber wenn ich das Kleine missachte, und das ist leicht, das ist dann, wenn ich sage, ich gehe durch den Alltag als ich. Ich denke, wie ich denke. Ich bin überzeugt, wie ich überzeugt bin. Ich handle und gehe, wo ich denke, so, und dabei Gott nicht suche. Und wir wissen, wir sollen ihm auf jedem Schritt folgen. Das heißt, selbst bei den kleinen Schritten durch den Alltag soll ich auf ihn gucken, ihn suchen dort. Ja, es mit ihm gehen. So ein, weißt du, wer das nicht schafft, ist auch nicht fähig, Größeres zu leiten. Genauso wie jemand, der nicht seine Ehe, seine Familie zusammenhalten kann, ist nicht würdig und fähig, eine ganze Gemeinde zu führen. Mit Leuten, die er gar nicht lieb hat, zum Teil. Was bei mir jetzt nicht der Fall ist, zum Glück, aber gibt Pastoren, die haben echt zu tun mit ihren Leuten. Ne? Das sind die Kleinigkeiten sind es, und wenn es da nicht stimmt, kannst du den Rest auch knicken. Das ist wie der Punkt, wo Paulus die Gemeinde anguckt und sagt: Leute, ihr solltet Lehrer sein, aber ich muss euch die Milch wieder predigen. Gottes Liebe, Gottes Frieden, Gott kannst du immer vertrauen, denn Gott hat für alles gesorgt. Das ist Milch. Jesus Christus ist der Erlöser und der Retter. Und vertrau ihm, guck nicht auf deine Sorgen, das ist Milch. Das ist diese Basis, auf die wir bauen, weil wer Jesus so kennenlernt für wen Jesus so ist, der ist fähig, dann auch Steine zu tragen. Ne? Und wenn dieser Glaube und das Vertrauen in diese Simpelheit vom Evangelium, wer da noch nicht fest ist, da ist das Evangelium, der Grund von unserem Glauben brüchig. Und wenn du dann anfängst, dir selber Gottes Steine aufzusetzen, dann bricht das Fundament ein, weil es nicht komplett ist. Wir müssen erst verstehen, bevor es zum Fleisch geht. Und wer immer wieder Kämpfe hat und immer wieder erinnert werden muss daran, dass Jesus wirklich groß ist und mächtig und zu allem fähig, der bei jedem kleinsten Hauch anfängt zu zerbrechen, ne? Der ist noch nicht fähig, was Schwereres zu tragen. Der Grund muss stehen, und da am Grund darf nicht mehr gearbeitet werden, der muss einfach so bleiben, das Leben lang, das ist geistliche Reife, wo man dann zum Mann wird oder zur Frau. Ne? Paulus gibt ein Zeugnis davon, von einem Mann, der irgendwann erkannt hat, wer Jesus ist, der gesagt hat, okay, das ist mein Grund, so ist es und so bleibt's. Wenn ich falle, ich stehe wieder auf, ich gucke nicht nach hinten, ich vergesse das, hör auf mich selbst zu bejammern und vertraue weiter auf diesen mächtigen Gott und tue meinen Dienst hier. Ne? Das ist ein Mann. Und dann gibt er ein Zeugnis davon und legt ab, auch vor den falschen Aposteln, die kommen und sich ins gemachte Nest setzen, um reich zu werden. Ne? Und er kommt und er gibt sein Leben, seinen Alltag hin, und man sieht große Sachen. Warum? Weil er das Kleine ehrt. Und so ist er hier, und er sagt, hey, durch zwei oder drei Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Hier kommt Papa Schlumpf, ne? Papa Paulus meldet sich an. Und er sagt, hey, ich werde kommen, Leute. Und ich werde jede Sache, die ihr gegen mich habt, die dort jemand angebracht hat, werde ich mich stellen, aber nur mit zwei oder drei Zeugen. Das soll bestätigt werden. Wenn da jemand schlecht über mich redet, okay, dann wird da auch der Beweis mehrmals sein, ne? Damit ihr es beweisen könnt. Und ich werde mich dann stellen, euren Vorwürfen, ne? Es muss echt schwer sein, ja? Kannst du vorstellen, du kommst auf Arbeit oder zu dem Chef oder in irgendeine Situation in der Gemeinde, und du weißt genau, ich muss mich jetzt stellen, jemanden stellen, ne? Ey, da geht dir die Muffe, du denkst an nichts anderes, du baust dir schon deine ganzen Reden aus, so bevor es überhaupt passiert. Ne? Ich weiß noch einmal, habe ich einen Freund und ich, wir waren in der Schule ziemlich klein, und da gab es noch diese Mensa, und die haben halt immer das Essen weggeschmissen, so grüne Container damals in DDR. Ne? Es wurde an Schweine verfüttert und so, und da gab es Spaghetti, und die gab es so selten, die waren echt so lecker. Ne? Und keine Sau war mehr da. Die Schule war schon Schluss. Die Kantine hat schon geschlossen, aber das Fenster war noch offen, und die Spaghetti, diese riesen Fässer standen da, und wir hatten Hunger, und wir haben uns angeguckt, und wir haben gesagt, wird eh weggeschmissen, wir sind mehr als Schweine. Ne? Und haben alle beide mit zwei Händen reingegriffen und sind rausgerannt. Ja, nur über den Schulhof kamen unsere Sekretärin. Nee, wie heißt das doch, oder?
Ja.
Nee, nicht die Sekretärin, Direktorin. Ja, Frau Schmidt. Das ist die, von der ich schon mal erzählt habe, mit dem riesen Vorbau und immer dieser Kittelschürze, die immer ganz streng ihre Arme so gekreuzt hat auf ihren Brüsten. Und die hatte Autorität, wirklich. Und wir standen da mit unseren Spaghettis in der Hand, ne, die Direktoren vor uns. So, ihr kommt jetzt mit ins Sekretariat, ich rufe eure Eltern an. Ne. Das war schlimm. Diese 29 Stunden, die wir da saßen im Sekretariat, um auf unsere Eltern zu warten, waren die Hölle. Weil du sitzt die ganze Zeit nur da und denkst nur, was passiert, wenn Vater das hört? Ne? Was passiert, wenn Mutter reinkommt? Ne? Was passiert, wenn wir aus dieser Schule rausgehen und allein sind? Ja. So, ne? Und du fängst an, dir ein gutes Plädoyer auszudenken und ne, dich gut zu verteidigen, weil es gibt Gründe, Schweine, ne? Mensch, ist doch ganz klar. So. War dann alles nicht so schlimm. Meine Mutter hat gelacht. So, und, aber macht man halt nicht. Ne? So. Aber das ist ja nur Spaghetti. Ne? Aber hier ist ein Paulus und er ist eingesetzt. Von Jesus muss durch den Dreck watschen, weißt du, und sich beschimpfen, bespucken lassen. Wird eigentlich nur verfolgt von allen möglichen Leuten. Muss immer auf der Hut sein und hat eigentlich wirklich alles verloren, was er vorher hatte. Also ich meine, der hat gar nichts mehr. Ne? Der muss um seinen Mantel betteln. Also das ist wirklich im Grunde ein Penner für Jesus. So, ne? Aber er sagt so, er muss da in eine Gemeinde kommen, wo Leute ihn noch runterdrücken, obwohl er kostenlos da gearbeitet hat. Nur geguckt hat, damit es ihm gut geht und besser geht. Ne? So, und wir haben letzte Woche gesehen, dass er gesagt hat, so, ja, unter euch war ich schwach und mit bedürftigen Worten, ne? Mit einfachen Worten. So, oder wie hat er es gesagt? Mit meine Briefe, sagt einer, sind gewichtig, stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist verachtenswert. Ne? So war anscheinend Kindtheologe unter der Gemeinde. So, ne? Und hier kommt er jetzt so und sagt zu seinen Kindern, wie er schon mehrmals sagt, so, Papa, komm nach Hause. Ja. Und dann könnt ihr es mir erklären. Ich habe im Vers 2 es im Voraus gesagt und ich sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich euch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern der mächtig unter euch ist. Ne? In den letzten Wochen gesehen, wie Paulus immer wieder das vorholt und immer wieder sagt, hey, ja, ich war schwach unter euch und ich rühme mich dieser Schwachheit, schäme mich dem nicht, dass ich Mensch bin, so wie ihr. So, ne? Dass ich euch verstehe, weil ich genau das Gleiche durchmache. Dass ich genauso Kämpfe habe und verzichten muss und Angst habe und Not. Dass ich genauso Zweifel habe und immer wieder aufstehen muss, immer wieder zugeben muss, dass ich gefallen bin oder am Fallen bin. So, aber ich schäme mich deswegen nicht, weil meine Kraft ist Jesus Christus. Das ist mein Rühmen. Ne? Aber hier ist er jetzt und er sagt, okay, aber wenn ich komme, weil ihr das verlangt und weil Ordnung sein muss, dann komme ich nicht schwach und wie ein Mensch, sondern ich werde kommen und euch zeigen, dass ich Autorität habe. Ich mag ihn, der ist echt ein toller Leiter. Ne? Stell dir mal vor, Gott beruft dich als Apostel auf einmal. Überall in ganz Europa bist du eingesetzt, um die Gemeinden kennen dich, du gründest neue Gemeinden, die bauen sich weiter und so und du bist immer dabei. Ne? So ein großer Apostel. So ein wie würdest du eine Gemeinde leiten, wenn die ganze Welt dich kennt, du immer in der Presse bist? So, ne? Wie ist dein Auftreten? Die großen Leiter, die ich kenne, die sind unnahbar in ihrer Autorität. Ne? Fremde. So wie der Papst zum Beispiel. Unnahbar. Ne? Da brauchst du Audienz, oder du musst echt reich sein oder einen großen, irgendwas Tolles haben, um überhaupt mal Hallo sagen zu dürfen, zu sagen, jetzt sag mal, wie siehst du denn das hier? Ne? Bruder. Ja. Ne? Oder die großen Gemeindeleiter von Megachurches. Viele sind unnahbar. Das sind Heilige schon. Ne? So, da brauchst du auch Audienz, um da überhaupt hinzukommen. Und wenn du hin darfst, dann fühlst du dich so klein und so mickrig und sagst, oh, der Pastor hat für mich gebetet. Ne? So, ist so ungefähr wie ein schlechter Vater. Ja. Ein Hirte ist im Grunde ein Mann mit einem Vaterherz. Sollte haben, wenn er gut ist. Ne? Und ich als Vater hatte ich als Kind hatte einen unnahbaren Vater. Ne? Er kam und Ich habe nur seine Autorität kennengelernt und seine Aufgabe, ne? Aber ich habe ihn nicht gekannt. Und das ist cool, jetzt lerne ich ihn kennen durch Jesus. Das ist ein Riesenwunder. Aber in der Zeit, wo ich Kind war und unter seinem Schutz und seiner Fürsorge stand, habe ich mich gefürchtet. Das war nicht Ehrfurcht von Respekt her, sondern Furcht aus der Angst her, ne? Vor seiner großen Autorität. So kenne ich auch einige Leiter, ob in Firmen, weltlichen Firmen oder in christlichen Firmen oder in der Gemeinde oder sonst wo. Ne? Paulus sagt hier, hey, ich war immer nah. Ich war immer echt und ehrlich und ihr konntet immer zu mir kommen. Ihr müsstet euch nicht vor mir fürchten, wenn ich unter euch war. Ne? Das ist ein guter Vater, ein guter Hirte, wo die Schafe gern sind, ne? Wo sie sich geliebt fühlen. Wie meine Kinder. Ich meine, ich bin zu Hause genauso echt wie hier in der Gemeinde. Ich bin nicht unnahbar, sondern ich bin Papa mit meinen Fehlern. Ne? Und meine Kinder kommen und ich erzähle auch von meinen Fehlern, das ist kein Problem. Ne? Weil ich will, dass sie Respekt kriegen von mir und nicht mich fürchten. Ne? Aber ich kenne auch die Situation hier, wo ich meine Autorität benutzen muss. Und zwar manchmal, wenn ich zu lange Freund bin oder Kumpel, ne? Und sie den Respekt verlieren und mir nicht mehr zuhören und nicht mehr auf mich hören oder auf Dorot oder sonst wie, dann komme ich auch an den Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich komme jetzt zu euch, aber diesmal zeige ich euch meine Autorität. Ne, wo ich auf einmal ernst bin und wo ich laut bin und sage, nein, läuft hier nicht. Aber Punkt. Ne? Und so ist Paulus hier. Und das ist seine Art, wie ein guter Hirte oder ein guter Ältester oder ein guter Leiter, eine Gemeinde zu führen hat, wie ein Vater seine Kinder führt, aber nah, wie ein Papa. Und das ist was Gutes. Aber trotzdem kommt auch der Punkt, wo man einfach manchmal einfach ist, die muss die Kraft da sein. Ich kenne auch Leiter, die sind nur Papa und die trauen sich nicht rauszukommen, weil sie Angst haben, irgendwie kein Kumpel mehr zu sein, wobei es bei einem Papa nicht geht, ne? Bei einem Vater oder bei einem Leiter oder sonst was, geht es nicht darum, ein Kumpel zu sein oder ein Freund. Zum Beispiel ein Pastor kann nicht ein Kumpel oder der Freund von Leute aus der Gemeinde sein. Das geht nicht. Weil irgendwann der Respekt weg ist und man nicht mehr zuhört, wenn man zu viel Gacksch macht. Ne? Es gibt eine gewisse Distanz und die ist gesund und wichtig. Ach, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Paulus droht ihr an und sagt so, ja, okay, ich war mal nett zu euch, aber ich komme und dann reden wir Tacheles, okay? Dann komme ich nicht ruhig, sondern ich werde euch zeigen, dass ich ihr Papa bin. Ne? Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern der mächtig unter euch ist. Ne? Und das ist echt krass, ich habe das so oft erlebt. Ich bin zum Beispiel schwach. Ich kann nur mich nehmen als Beispiel jetzt, weil ich kann nicht für euch reden, ne? Ich bin Mensch wie jeder andere, ne? Aber manchmal bin ich in einer Situation, wo ich auf einmal Autorität von Jesus bekomme, weil ich beschützen muss oder einlenken muss. Weil zum Beispiel kommt jemand in die Gemeinde, sieht nett aus, redet christliches Zeug und so, und ich denke, ne? Stimmt nicht. Und ich gehe ins Gebet und höre zu und bin dann am Punkt, wo ich klar sehe, okay, hier ist gerade der Wolf drinne, ne? Zwar hübsch verkleidet, aber das ist nicht Jesus. Wo ich dann auf den Tisch schlage und sage, du hältst jetzt die Klappe und haust ab. Auf natürlich nette christliche Art, aber im Grunde läuft's so, ne? Ist schon mehrmals passiert. Und das ist gut, ne? Weil die anderen, die Autorität, den Blick nicht bekommen haben dafür, da sitzen und denken, oh, das verstehe ich nicht. Das ist so gemein. Ne? Aber wenn ich einen Wolf erkenne und ein Pastor, ein Hirte hat zwei Dinge in der Hand, ne? Einmal dieses Ding zum Heilen und zum Ziehen und so, und das andere ist zum Draufhauen, wenn der Wolf kommt. Ne? Das ist ein wichtiges Werkzeug für die Gemeinde. Ne? Paulus hat das immer wieder gesagt, hat gesagt, so seid wachsam, weil der Wolf geht rum und er guckt, wen er zerreißen kann. Ne? Vers 4, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. Ja, Jesus ist in seiner Schwachheit gekreuzigt worden. Als begrenzter Mensch, der er auch war, so wie er unbegrenzt Gott war. Ne? Aber trotzdem war er auch begrenzt Mensch. Wir haben gesehen, er weinte. Wir haben gesehen, er hatte Furcht. Wir haben gesehen, er hatte seine Kämpfe und seinen Willen. Und wir haben gelesen und wissen, er ist als Sünder gestorben. Als Sünder von allen Menschen. Ne? Hat die Schuld getragen, die er nicht kannte. So, den Fluch auf sich genommen. Aber trotzdem war vollkommen Gott. Ne? Und die Kraft ist es so, die im Endeffekt übrig geblieben ist. Die Schwachheit ist gekreuzigt und tot und weg. Jetzt sitzt er verherrlicht oben im Himmel. Und wir haben im ersten Johannes in Offenbarung 1, kannst du lesen, wie Jesus wirklich aussieht. Ne? Das sind zwar nur Beschreibungen, aber da denkst du, holla mei. Ne? Wenn der Mensch schon vor einem Engel zu Knien geht und anbetet, weil es einfach so voller Autorität ist, voller Macht und Kraft und voller Herrlichkeit, so, wie muss es denn erst vor Gott selber sein? Ne? Und das ist die Kraft, die auch in uns lebt, sagt Jesus. Er hat uns seine Vollmacht übertragen. In jeden einzelnen von uns. Und das ist was Heftiges. Von daher muss dieser Grund verstanden werden, dass wir von Neuem geboren sind und neue Geschöpfe mit einer neuen Möglichkeit. Dass wir nicht mehr zu der Begrenztheit gehören, sondern zu der Unbegrenztheit. Uns ist alles gegeben aus dem Himmlischen. Alles, was wir brauchen, um nach Hause zu kommen. Ja. Weißt du, wenn das noch nicht klar ist, dann werden wir keine Kraft ziehen können aus Gott. Sondern wir sehen nur unsere Schwachheit, wir haben unsere Theologie und versuchen aus unserer menschlichen Schwachheit und unserem begrenzten Verstehen die Theologie zum Leben zu erwecken. Das funktioniert nicht. Ja. Das ist die Kraft Gottes, die in uns lebt und in uns wirkt. Und die müssen wir lernen zu nutzen. Also lass Gott arbeiten und reden, lass ihn wirken und vertraue in seine Kraft. So sind doch wir zwar schwach in ihm, das geht doch gar nicht, wir sind stark in ihm. Nee, wir sind schwach in ihm. Und ich merke das jeden Tag aufs Neue. Und das ist gefährlich, weil, ich meine, hier steht es schwarz auf weiß und man kann es nicht drehen und wenden, steht einfach da. Und trotzdem kennt ihr die Theologie, wenn ich in Jesus bin, dann bin ich stark. Die Theologie macht mich echt fertig, weil ich erlebe es, aber im Physischen, so doll ich es auch will und mich anstrengen, ich erlebe genau das Gegenteil. So doll ich auch glaube, so doll ich auch vertraue, so sehr ich auch auf ihn sehe, ich bin immer noch ich. Ich sehe nur Schwachheit. So wie Paulus irgendwie sagte, ich verstehe es total. Ich das Gute tun will, ich tue das Schlechte. Ne? Und in mir ist nichts Gutes. Das ist eine falsche Theologie, ein falsches Verstehen. Paulus hat das verstanden, versucht es den Korinther beizubringen, weil die waren sehr charismatisch und haben den Blick verloren. Ne? Aus eigener Kraft bringt es nichts. Sondern er sagt, nee, wir sind schwach in Jesus. Und ich sehe das. Mein Herz schreit nach Gott, meine Seele preist ihn und sehnt sich danach, das Fleisch zu besiegen, die Sünde zu besiegen, einfach Frieden und Freude zu haben und das auch zu geben. Ne? Und dann sehe ich trotzdem meinen alten Zombie nur. Ne? Dieser lebende Tote, der da hinter mir herrscht, trappt und die ganze Zeit mich belabert. Und ich stehe so oft vor Gott im Gebet und sage, Herr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was mache ich denn falsch? Jetzt mach doch was. Ja. Und das bete ich seit Jahrzehnten, und gucke, so lange bin ich noch nicht Christ, seit 14 Jahren oder so, keine Ahnung, ne? Und trotzdem, wenn ich im Rückblicken gucke, sehe ich, ja, er hört das. Und ich bin in Sachen echt, da habe ich schon Sieg, wo ich vorher nur an der Niederlage war. Da ist Veränderung da, Sachen, die ich nicht mehr tue oder wo ich anders reagiere. Wenn ich mich früher, ich war immer voller Zorn und voller Wut. Und wenn ich mich an so eine Tür oder so mit einem Zeh dran gehauen habe, ich habe immer drauf gekloppt und die Tür fast verdroschen, weil ich so sauer war auf diese Tür, dass die mir wehtut. Die kann ja nicht dafür, aber kennt ihr das? Du tust dir irgendwo dolle weh und du bist einfach nur zornig und wütend und du haust das Ding. Weil das ist ja Schuld. Warum steht es im Weg? Ne? Kennt jeder, glaube ich. Oder vielleicht nicht jeder, aber ich kenne es gut. Wo ich einfach sehe, dass ich da jetzt mittlerweile anders reagiere. Ne? Wo ich einfach sehe, krass, Gott verändert. Ne? Wenn ich mich jetzt irgendwo ramle, dann mache ich und dann, ach, ist egal, kann ich dafür. Aber das ist ein Fortschritt, ne? Das ist schon mal ein Fortschritt. So, und es wird besser, da bin ich mir sicher. So. Ja. Das Dumme ist ja, wenn du dich dann rächst, ne? Das ist ja eine Falschsprache, aber wenn du es wirklich tust und so ein Tor bist, du tust ja noch mehr weh, ne? Kennst du das? Du haust nochmal drauf und es tut noch doller weh als vorher. Das ist einfach dumm. Zorn, Wut und Bitterkeit sei Kern für euch und das gilt auch für sowas, ne? Es sind einfach Gefühle, die Gott nicht gefallen und die im Endeffekt uns schaden. Ja. Sondern Friede, Freude und Eierkuchen. Mhm. Viel wichtiger. Mit Zucker. Okay, lasst uns weiterlesen. Lebt er doch aus der Kraft Gottes, so sind wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Hier ist ein Paulus und sagt, ja, ich bin schwach und ja, ich habe Jesus. Und doch da schaffe ich es nicht, irgendwie dieser heilige Typ zu sein, den ihr erwartet, nur weil ich Apostel bin. Sondern ich bin schwach und ich bleib's. Und Gott sagt zu mir, lass dich an meiner Gnade genügen. So, entspann dich, Alter. Ne? Weil ich will nicht, dass du so ein Riese wirst. Ich bin der Riese. Und du bist der kleine Pimpf mit dem Hut, mit den drei Spitzen und den Glöckchen dran. Aber du wirst meinen Namen preisen und ich werde durch dich wirken. Und die Welt wird gucken, die großen Goliath-Sohn, und dich als Pimpf auslachen. Und da wirst du stehen, ich gebe dir drei Steine. Und einer wird reichen. Ne? Und alle werden ein Lied singen. Du hast tausend erschlagen. So ein. Aber im Endeffekt war ich's. So ein. Und hier ist ein Paulus und sagt, ihr habt eine falsche Vorstellung von Größe und von Kraft. So ein. Ihr habt's nicht kapiert. Weil Paulus sagt hier, ja, die Kraft Gottes, die in mir lebt, die gibt Gott mir nicht für mich, sondern für euch. Ich strecke mich aus, nicht damit ich kräftiger werde, sondern ich strecke mich aus, damit ihr kräftiger werdet. Das ist eine ganz andere Perspektive. Das ist das, was Jesus sagt, der Größte von euch muss der Kleinste werden. Ansonsten ist er zu groß zum Benutzen. Und der Kleinste ist der, der sagt, okay, es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um dich. So, das ist der, der sich am wenigsten wichtig nimmt, sondern irgendwie seine Wichtigkeit, seine Prioritäten auf jemand anderes legt. Ja. Paulus war so ein Typ, so der ziemlich klein wurde. Der wurde gebrochen über Jahre und über schwere Situationen. Stück für Stück für Stück. So wie König David, der auch gebrochen wurde, Stück für Stück. Ne? So wie Johannes der Täufer, der Stück für Stück gebrochen wurde in der Wüste 40 Jahre. Den haben bestimmt 40 Jahre lang Leute ausgelacht. Guck dir mal den Irren an da, mit seinem Kamelfell und seinem Heuschreckenbart. Ne? Der nur auf der Suche ist und mit Bären kämpft für den Honig. So. Spinner. Steht im Fluss und ruft, lasst euch taufen. Ne? So. Oh, das ist es eben. So. Dann sollen die Leute dich doch zum Spinner halten, wenn Gott dich zu einem Spinner macht. Ja. Wen juckt's? Und Paulus ist jetzt hier und er sagt so, ja, meine Kraft ist nicht, um mich groß zu zeigen, sondern meine Kraft ist für euch, ihr werdet größer und größer. Weil ich für euch bete, weil ich mich in euch investiere, weil ich für euch kämpfe. So, und weil die Autorität, die ich krieg, nicht dafür da ist, damit ich heiliger werde und schöner. Und mein Name größer und sichtbarer. Sondern du siehst ja, wie die Gemeinde über ihn denkt. Sein Angesicht und sein Name wurden kleiner in der Gemeinde, je mehr er gewirkt hat. Ja. Und das ist eben das Schöne. Da beneide ich Paulus, weil mir tut das jedes Mal weh, wenn das passiert. Ja. Aber er hat es erkannt und verstanden. Es ist egal, was die Gemeinde von mir denkt. Solange ich das tun soll, was ich tue, wird Gott es einfach machen. Warum? Weil er es will. Ja. Ich muss mich nur zur Wahrheit stellen und mich aufgeben. Und du kennst das doch, oder? Wer sind die Menschen, die du am meisten verletzt? Das sind die, die du am meisten liebst. Ja. Weil du kommst doch in eine Gemeinde vor Fremden und du zeigst dein bestes Bild. Ne? So. Da hast du dich unter Kontrolle, da fällt es dir leicht. Warum? Weil es dir so wichtig ist, Menschen zu gefallen. Ne? Das ist Stolz. So. Und Selbstliebe und Selbstsucht zum Teil. Du gehst in die Öffentlichkeit und zeigst dein bestes Bild. Du bist wie beim Bewerbungsgespräch für einen Job oder sonst wo. Da zeigst du das Beste von dir, ne? So, machst irgendwie, bist in dem Moment, verkleidest du dich in die Situation, wie du denkst, dass die Person das sehen möchte, ne? Die Facette von deinem Leben. Und ja, ich sag nicht, dass das falsch ist, ich denke, das ist gut. Und das ist richtig, wenn es ehrlich ist, ne? So, weil er sagt ja auch, Zorn, Wut und Bitterkeit sollen noch nicht mal erwähnt sein. Von daher, wenn sowas in mir ist, dann soll ich es erst recht nicht zeigen, ne? Aber wie ist es mit den Menschen, die du am meisten liebst? Die dir am nächsten sind, denen du am meisten vertraust? Da fallen die Hüllen doch viel schneller, oder? Und auf einmal ist es dir nicht mehr so wichtig, diese Liebe auch den Menschen zu geben. Und du lässt einfach alles gehen und lässt dich gehen und lässt alles raus. Und das, was natürlich ist irgendwie, ne? Weil zu Hause, ja, deine Frau kennt dich eh, ne? Komme ich an mit meiner Bibel, leg die auf meinen Platz und dann bin ich Stefan. Bin ich viel einfacher dort zu Hause als hier, ne? Aber Liebe ist eben, dass du auch zu Hause dich bemühst, nur das Beste zu zeigen. Einfach aus Liebe zu dem Nächsten, um den zu segnen, ne? Und so ist es im Alltag und überall. Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Haben wir jetzt letzte Woche schon ausführlich diskutiert. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Nicht, damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut. Wir aber wie Unbewährte sein. Muss ich bei mal lesen, bis ich da, ja, wir lesen weiter. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark. Das aber wünschen wir auch euer Zurechtkommen. Ja. Paulus sagt hier, ich wünsche mir, dass ihr uns übertrefft. Dass, wenn ich komme, ich mich nicht schämen muss, wir haben letzte Woche gesehen, wie beim letzten Mal, sondern dass, wenn ich komme, ich sehe, dass ihr gerade lauft mit dem Herrn und aus ihnen aufgerichtet seid. Das ist mir lieber, als wenn ich komme und ich bin der große Heilige, der durch den Raum marschiert, weil alle schlechter sind als ich. Oder unheiliger, ne? Sondern dann möchte ich lieber in die Gemeinde kommen, es soll lieber umgedreht sein. Dass ich komme und ich sehe euch bewährt und ich habe ein schlechtes Gewissen, ne? Weil ich anscheinend noch eine Menge lernen muss, ne? Wir können aber, ne, das so würde diese Perspektive, wie kommt man in eine Gemeinde? Ich meine, das ist eine krasse Aussage. Weil jeder für sich kommt eigentlich doch in eine Gemeinde und möchte das Beste von sich zeigen, ne? Bewährt sein. Manche bewährter als alle anderen, ne? Anderen ist Schnuppe, aber Paulus kommt hier an und er sagt ach, da wünsche ich mir lieber, wenn ich zu euch komme, dass ihr heiliger seid als ich. Dass ich mich schämen muss. Das würde dieses Vaterherz so. Ich wünsche mir für euch das Beste. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Und das ist eine wichtige Aussage, weil Paulus gesagt so, weil ich will nicht kommen und gegen die Wahrheit handeln, nur damit aus euch was wird, was ihr nicht seid. Oder das aus euch was machen, was Gott nicht will. Nee, wir können einfach nur in der Wahrheit wandeln, in Gottes Wort. Und das, was der Geist uns zeigt. Und außerhalb von dem haben wir nichts zu geben. Sind wir nichts und können euch nicht helfen. Und wer Gottes Wort ein paar Mal durchgelesen hat, weiß, Gottes Wort ist begrenzt. Das sind Thematiken, die sich immer und immer wieder wiederholen. Irgendwann sind die Themen erreicht und dann ist da Ende und da kommt nicht mehr. Da kommt nicht noch ein neuer Blick oder eine neue Erkenntnis ne? Sondern das hier ist der Grund, der uns leitet und beschützt. Nur, dass wir in diese einzelnen Kategorien, die das Gotteswort uns gibt, immer tiefer sehen dürfen und immer mehr verstehen und immer mehr lernen können, dass es lebendig wird und praktisch. Ne? Aber all diese Lehren, die da draußen rumschwirren, die hier nicht drinstehen, wo kommen sie her? Nicht aus Gottes Wort. Und Paulus sagt, das will ich nicht. Ich gebe euch das hier und außerhalb von dem ist nichts für mich, was wert ist, euch zu geben. Ne? Vers 9. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch euer Zurechtkommen. Kommt klar, Leute. Vers 9, nee, Vers 10. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Ist ein toller Mann. Verlieb mich immer mehr in den. Ne? Ein cooler Hirte. Ein toller Pastor. Was denn? Er kommt und er schreibt den Brief hier und nimmt sich echt Mühe. Ey, ich habe noch nie so einen langen Brief geschrieben. Noch nicht mal einen Liebesbrief. Viel zu viel Arbeit. Aber gucke, der wählt sich hier die Worte und selbst wenn er schreiben lässt, ist ja egal, aber er denkt echt nach und fragt Gott und guckt, was ist jetzt dran und wichtig so. Er versucht alles dreimal zu erklären, damit es auch wirklich nicht falsch ankommt und verdreht wird. Ne? So ein und er sagt, hier, den Brief habe ich euch geschrieben, damit ich nicht streng kommen muss. Paulus wollte das nicht. Der wollte nicht in die Gemeinde kommen und dann anfangen zu züchtigen. Mit seinem Besen, mit seiner, wie ein Christ habe ich letztens getroffen, so ein, der jemanden angeschrien hat und dann das Beispiel gebracht hat, Jesus hatte ja auch die Peitsche. Ne? Die beknackten Christen, ich kenne die, echt. Das ist ihr Lieblingsvers, habe ich das Gefühl. Bei jeder Situation, wenn sie einen Ausrast haben, Jesus hatte ja auch die Peitsche. Ne? Wo ich mir denke, du bist ein Knallkopf. Du hast wohl die Bibel nicht gelesen. Weißt du, da ist hier die Peitsche auf der Waage und hier der Rest. Ne? Und warum hatte Jesus die Peitsche? Weil da ein Gottesdienst ist und ein Gotteshaus und da betet keiner mehr zu Gott, sondern es geht nur noch um Vermarktung. Und dann nimmt Jesus die Peitsche und sagt, das ist ein Betshaus und das muss er zweimal machen. Das war aber der einzige Grund. Hier wird nicht mehr zu mir geredet, sondern hier wird nur noch über mich geredet. Ne? Und das hat Jesus ärgerlich gemacht. Und da war ein heiliger Zorn und es war auch gut, dass er es gemacht hat. Das ist genau der gleiche Zorn, den ein Ehemann hat für seine Frau oder die Frau für den Mann. Wahrscheinlich eher. Ne? So ein, wir haben hier eine Ehe, okay, und du sorgst für mich, klar, aber du bist nicht mehr bei mir. Da kommt ein heiliger Zorn, da kommt die Peitsche und da wird aufgeräumt. Das hier ist ein Gesprächshaus, so ein, ne? Und ich will mit dir reden, so ein. Ist ganz natürlich, so ein. Aber so war Jesus mild und ruhig und gütig, sogar zu seinen Feinden. Und wenn er sie beschimpft hat, dann hat er nicht cholerisch durch die Gegend immer, du wirst dein Fürst und dein Brut, so ein, ne? So ein mit Dreck beschmissen oder sonst wie, so ein, sondern er war trotzdem respektvoll, aber ehrlich. Und so eine getünchte Wand braucht manchmal wirklich harte Worte und klare Worte. Nicht so ein Drumherumgelaber, so ein, sondern einfach, hey, das ist jetzt von Satan und nicht von Gott. Punkt. Dein Vater ist gerade nicht Satan, sondern dein Vater, Gott, sondern dein Vater Satan. Punkt. Und dann fängt er an zu grübeln. Das hat er auch noch nie. Man hat ihm gesagt, ich bin doch Pharisäer, Doktor, Professor. So, ne? Hotter, so. Und aber Jesus hat's getan und die Leute haben angefangen zu denken. Da sind bestimmt auch einige zerbrochen und zum Glauben gekommen dann. So. Trotzdem muss ich nicht jeden anschreien und das Schlimmste von ihm zu ihm sagen. So, ne? Ist total dämlich. Und Paulus wollte es auch nicht. Und hier siehst du das wahre Herz von einem Leiter, der kommt und da läuft echt einiges schief und die Leute reden schlecht über ihn und machen ihn runter, obwohl er so viel dient und gibt. So. Na, aber er kommt und sagt, aber ich möchte trotzdem nicht streng zu euch kommen, sondern ganz normal. Ich möchte, dass es entspannt ist zwischen uns, dass wir miteinander reden von eins zu eins. So ein, ne, ich möchte diese Kraft und diese Autorität nicht gebrauchen müssen, sondern ich möchte, dass wir Harmonie und Frieden haben. Und dass wir uns achten und gegenseitig gleichwertig sehen. So. Also im Übrigen, Brüder, freut euch, sagt er dann. Ja. Habt keine Angst, sondern freut euch, dass ich komme, weil ich möchte euch nicht fertig machen. Freut euch darüber, dass ich mir so viel Zeit für euch nehme und euch ermahnen. Weil er schreibt hier, wenn ich möchte nicht kommen, und Strenge gebrauchen und meine Vollmacht beweisen, die der Herr mir gegeben hat, sondern wenn ich es mache, dann zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Und das ist das Schöne, lass dich erbauen, auch durch Ermahnung. Ist super wichtig. Akzeptier das. Wie es in Sprüchen steht, der Weise lässt sich beweisen, unterweisen. Ne? Wenn du wirklich weise bist, dann weißt du, dass du nichts weißt. Wenn du wirklich klug bist, dann weißt du, dass du dumm bist. Aber der Tor stützt sich auf seine Erkenntnis und auf seinen Verstand. Ne? Und das bricht zusammen, ist ganz klar, weil da nicht viel ist. Guck dir mal an, in den letzten 1000 Jahren, wie viel die Wissenschaft erkannt hat. Und was ist im Endeffekt? Ein Furz. Warum? Weil eine neue Erkenntnis kommt, die alles wieder vom Bord wirft und dann sagen, sehen sie da und sagen, hier müssen wir weitergucken. Ne? So ein, was im, der Weise, aber der weiß, dass er immer wieder nicht richtig liegt. So ein, und der ist dankbar dafür, wenn ein weiserer Menschen, der in dem Punkt kommt und sagt so, hey, das wird nicht gut gehen. Komm mal, ich helfe dir, ich zeig dir was. Und deswegen sagt Paulus im weiteren Vers 11, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch und lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen. Paulus sagt ja immer und immer wieder hier durch den ganzen Brief durch, das ist nur zu eurer Erbauung, das ist nur zu eurem Guten, damit ihr nicht noch weiter abdriftet und nicht noch weiter reingezogen werdet in diese Lasten, die ihr nicht dran könnt. Das zerstört nur. Deswegen, bitte hört zu und lasst euch zurechtbringen, weil es ist nicht, weil ich größer bin als ihr, sondern weil ich will, dass es euch gut geht. Lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes und haltet Frieden. Das, was eine Gemeinde sofort zerbricht, ist, was Satan als erstes probiert, in einer gesunden Gemeinschaft, wo alle sich lieben und achten, ist Spaltung. Spaltung entsteht auf jeden Fall durch Tratscherei. Mein Pastor hat immer gesagt, wenn ich nichts Gutes zu erzählen habe, sage ich nichts. Und das ist ziemlich weise. Weil selbst wenn ich was Negatives weiß über irgendjemand von euch, so ein, warum sollte ich das Negative zu jemandem erzählen? Ne? Von daher ist es besser, nur das Gute zu sagen. Ne? Das ist Frieden halten. Sich zu ertragen und sich zu vergeben. So wie Paulus gefragt, wie oft muss ich vergeben? Siebenmal? Ne? Und Jesus sagt, nee, 77 mal 7 mal. So. Eins. Ne? Haltet Frieden, vergebt einander und haltet durch. So. Bei Spaltungen ist das, was Satan will, ob in der Ehe, ob in der Gemeinde, ob sonst wo. Wenn er da gesiegt hat, war es das. Da ist auch keine Heilung mehr da. Ne? Was er auch will, ist Spaltung zwischen Gott und dir. Das ist mein Dauerkampf, an Gott dran zu bleiben und mich nicht spalten zu lassen, sondern mit ihm zusammen Hand in Hand zu gehen. Ne? Seid eines Sinnes. Konzentriert euch auf das Wesentliche, nicht auf eure Unterschiedlichkeiten, die da sind, sondern konzentriert euch auf das, was ihr gemeinsam habt. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. So wie mit Josua. Ne, wo Jesus kommt als Feldherr, so, und er steht vor ihm mit der Waffe und da ist gerade Krieg zwischen Israel und sonst wem. Ne? Und da ist dann dieser Typ da bewaffnet. Und Josua fragt so, hey, bist du für uns oder gegen uns? Ne? Und der Typ guckt ihn an und sagt so, nein. Ne? Das ist die falsche Frage. Und er sagt, dann bist du für mich oder gegen mich? Ne? Weißt du, und das ist Jesus. Das ist die falsche Frage, zu fragen, bist du für das oder bist du für das so? Die Frage ist nicht, wenn ich bete, bin ich für dich? Bist du für mich? Ne? Das ist auch nicht die Frage der Gemeinde, ist Gott für uns in der Situation oder das? Sondern was Paulus hier sagt ist, bist du für Gott? Dann ist er auch für dich. Konzentrierst du dich auf Gott und bist auf seiner Seite, ist er automatisch auf deiner Seite. Er ist ja schon auf deiner Seite. Ne? So, wenn ich jemanden durcheinander bringe, fragt mich doch ja nochmal. Ich lese jetzt weiter. Im Übrigen freut euch, la 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 la. Okay, und Vers 12. Und grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Halleluja, preist den Herrn. Ne? Haben manche schon falsch verstanden. Manche Gemeinden praktizieren das auch sehr falsch. Ne? Und das ist wieder so eine Sache, das ist ja ein Befehl. Ne? Grüßt einander mit heiligen Kuss, das ist Gottes Wort, das ist ein Gesetz Gottes, ne? Ein Gebot Gottes. Aber es ist auch, ist ein gutes Beispiel auch für, dass manche Befehle, die in der Bibel sind, einfach kulturell bedingt sind und nicht mehr für uns heute in Dessau, in Deutschland gelten. Ne? Weil wir hier Weil wir begrüßen uns hier nicht mit einem Kuss, ne, in Deutschland. Aber es ist ein Befehl Gottes. Grüßt euch alle mit dem heiligen Kuss. Ne? So, du hast gerade gesündigt. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. So. Aber es ist doch ein Gebot und ich will es wirklich ernst nehmen mit Gottes Wort. Ich möchte keinen Kompromiss machen mit keiner einzigen Stelle. Und wo Gott was befiehlt, dann möchte ich es halten. Und viele meiner Brüder und Schwestern sehen das genauso. Ne? Deswegen auch für mich als Pastor mit dem Kopftuch. So ein, ja, ist es jetzt ein Gebot oder nicht? Wie ist es hier in der Gemeinde? Weil ich möchte wirklich keinen Kompromiss machen. Weil mache ich einen Kompromiss, weil ich im Inneren habe so, naja, muss ich so dann. Warum sollte ich nicht einen zweiten machen? Ne? So ist es für mich eine echt schwere Herausforderung gewesen. Wie willst du, dass ich eine Gemeinde leite? Weil es gibt so viele verschiedene Arten, Gemeinde zu leiten, aber ich will es richtig machen. Ne? Mache ich auch nicht, ist klar, aber ich versuche es so richtig zu machen, wie Gott es mir zeigt. Ne? Und ja, das ist auch wieder so ein Punkt, es ist kulturell bedingt. Wir schütteln uns die Hand. Ne? Oder wir drücken uns. So, hey, grüß dich. Und Männer hauen sich auf den Rücken. Ne? So, Frauen kraulen sich im Rücken, so, warum auch immer, oder gehen Hand in Hand, was ich absolut nie verstehen werde, ne? Aber in anderen Kulturen ist es normal, da gehen die Männer Hand in Hand, ne? So, durch die Stadt, um zu reden. So, es gibt halt verschiedene Kulturen, aber was Paulus hier im Endeffekt sagt, so, ist, hab Kontakt. Einen heiligen Kontakt. Heilige Berührung, seid euch nah, ignoriert euch nicht. Auch wenn du Probleme hast mit demjenigen, auch wenn du eine andere Ansicht hast als denjenigen, so ein Versuch, sei einfach, ne? Der gehört in dein Leben dazu, ob du willst oder nicht. So, also halte dich nicht in Distanz, in Abstand und ignoriere den. So, ne? Aber bitte heilig. Nah kommen, ne? So, das ist einfach, sag jedem Hallo. Ob du ihn hast oder nicht. Und mehr bedeutet es auch nicht, denke ich. Wenn ihr eine andere Ansicht habt, bin gespannt. Über den Punkt habe ich noch nicht so viel nachgedacht. Ne? Aber es ist einfach nur hi, grüß dich. Ne? Und nicht ein, oh Scheiße, bloß weg. So. Und es hat auch was mit Respekt zu tun, dem mich eine Person entgegentritt. Ne? Gehe ich aufs Amt, manche Ämter habe ich nie gemocht. Und dann gehe ich dahin und gehe schon mit Abscheu hin, weil ich genau weiß, dass sie nur auf mich runtergucken gerade und mich fertig machen wollen. Ne? Aber ich gehe dann dahin und ich sage, schönen guten Tag, Stefan Spielau. So, ne? Und auf einmal ist es viel entspannter, ne? In mir. So, weil ich einfach, keine Ahnung, dann sitzt man halt zusammen und dann war es gar nicht so schlimm. Ne? So, und im Endeffekt stellt sich raus, dass es eine ganz nette Dame war. Also grüßt euch mit einem heiligen Kuss. So, akzeptiert euch. Es grüßen euch alle Heiligen. Und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Genau. Cooler Vers für Dreieinigkeit, ne? Weil es ist halt schön zu sehen, da ist einmal die Gnade von Jesus, die uns wirklich vergibt. Ne? Der uns wirklich beschenkt, der beschenkt uns die ganze Zeit, obwohl wir es nicht verdienen. Ne? Trotzdem tut er es. Mit seiner Präsenz, mit seiner Kraft, mit seiner Ausdauer, mit seiner Treue, mit seiner Liebe, mit seiner Güte. Er beschenkt und beschenkt und beschenkt. Ne? So, und er trägt sogar, dass wir durch Sünden gehen, so, ne? Und er trägt uns da wieder raus. So. Manchmal mit der Peitsche und manchmal, ja, versucht es uns zu erklären über Jahre, ne? Dass wir besser laufen sollen. So. Aber er ist immer da und er ist treu und er wartet. Das ist Gnade. Ja. Und die Liebe des Vaters. Der Vater, der wirklich alles gibt für uns, auch jetzt, der alles vorbereitet, der uns möchte. Ne? So. Weißt du, er ist der wirklich immer da ist und treu ist und der auf uns herabsieht und sich freut. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das, was uns überhaupt erst befähigt, irgendwie Gott nahe sein zu können. Gott, der in uns wohnt. So ein Gott, der uns immer wieder zur Gemeinschaft ruft, auch wenn wir uns vereinsamen wollen. Ne? Und es ist wichtig, dass der Heilige Geist hier laut ist. Und dafür bete ich weiter und ich werde nicht aufhören, hoffe ich. Ne? dass der Heilige Geist sich den mehr und mehr auch durch euch höre, dass unser Gottesdienst komplett wird und voll wird und nicht hypercharismatisch, nicht falsch stehen, sondern einfach, ich möchte Gott mehr hören. Auch wenn wir so Zeit miteinander verbringen, ne, möchte ich Gott mehr hören. Nicht als Gesetz und nicht als Regel. Das muss natürlich passieren, das wird auch passieren, ne? Und es passiert auch. Aber es ist halt wichtig, dass wir selber darauf achten und dafür beten. Herr, schenk uns diese Gemeinschaft mit dir. Auch untereinander. Weil der eine sieht Gott mehr autoritär, der andere sieht Gott mehr familiär, ne? Und die Mischung macht's, ne? Diese Balance. Und die Balance kriegen wir nur, wenn wir wirklich ein Glied sind, das wirklich arbeitet in der Funktion, die Gott eingegeben hat. Manche sind mehr die ermahnen zur Erbauung, ne? Das sind die immer auf Fehler gucken. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft. Jede Eigenschaft hat was Gutes und was Schlechtes. Die Gemeinde braucht solche Leute. Das sind dann meistens die Ältesten oder Leute, die halt kommen und denen es wichtig ist, so, hey, das, aber hat Gott nicht das und das gesagt, ne? Ist wichtig. Solange es im Geist passiert und in der Liebe, ne? In der Erbauung. Und andere sind eher die Gnade mehr genießen. Das sind die sagen, ist nicht so schlimm, stress dich mal nicht so, ne? Das hat dir Gott vergeben, jetzt komm, jetzt geht's weiter. Lass uns zusammen mal beten. Oder ich lade dich ein auf dem Eis. Was weiß ich. Ne? Was denn sind die da, die Gott als ordentlich sehen und die es ordentlich mögen? Dazu gehöre ich nicht. Ne? Und das sind die, wenn was runterfällt, die sofort aufspringen und sauber machen. Ne? Oder das sind die, die dafür sorgen, dass alles am richtigen Ort steht. Ne? Das sind die, denen es irgendwie wichtig ist, dass Gott sich auch in der Ordnung widerspiegelt. Dann gibt es die gern in Zahlen denken oder denen das so Finanzkrams und sowas wichtig ist, brauchen wir auch als Gemeinde. Ne? Das sind die dann die Kasse machen. Die sich gern mit Behörden rumschlagen oder irgendwie sich solche Dinge ausfüllen, die für mich absolute Hölle sind. Ne? Und so sind wir verschiedene Glieder in einem Leib. Und das ist, was Paulus hier versucht zu sagen, Leute, zusammen. Aber zusammen geht halt nicht, wenn einer oder mehrere an sich denken. Und deswegen sagt er, ich komme und dann werden wir das besprechen. Aber mir wäre es natürlich lieber, wenn ich komme und es ist schon erledigt. Ja. Dann können wir weiter Quatsch machen. Also lass uns beten. Herr, ich danke dir ja, für deine Form von Gemeinde und ich danke dir auch für Gemeindezucht, die in deinem Geist passiert. Für die Ordnung, die du hast, auch für den Gottesdienst. Ja, und das Paulus für mich wirklich ein Vorbild ist in Sachen Leitung und Leiter sein, wo ich eine Menge lernen kann, wo ich immer wieder sehe, wie viel Veränderung ich noch brauche, was gut ist, weil es dann nicht aufhört, dass ich mich ausstrecken muss, wie wichtig Gemeinde ist, und wie voll du da sein möchtest und wie laut und klar durch jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir auch, dass du den Druck wegnimmst, dass ich nicht hier durch den Raum schwebe. Sondern dass keiner von uns hier, ob er Leiter ist oder Besucher, mehr oder weniger ist. Ja, wir alle haben zu tragen, wir alle haben zu tun, auch mit unserem Glauben. Und ja, danke, dass wir uns gegenseitig helfen dürfen. Ich wünsche, die ganze Welt würde sich nach dir richten, nach deinem Wort. Dann wäre wirklich Frieden, wirklich Freude, aber das geht halt nicht, leider, bis jetzt. Ich danke dir, dass du alles neu machst, dass dann Frieden sein wird und dass ja, du uns gut leiten wirst, dass du gut regierst, dass du uns nicht aus regierst durch Furcht und durch Panik, ja, dass du ein Leiter bist, der nahbar ist, der sich offenbart, der nicht fremd ist, so wie meine Kanzlerin, die ich nicht kenne. Oder was weiß ich bin. Ja. Sondern du bist der Chef aller Chefs und trotzdem bist du echt. Danke, dass wir in dein Herz blicken dürfen, deine Gedanken. Und hör nicht auf damit. Und hilf uns, da Frieden zu finden, sodass wir weiter wachsen können und nicht uns selbst beschneiden. Danke für deine Gnade, ohne die ich schon lange verloren wäre. Immer und immer wieder. Und deine Treue, die mir echt zum Vorbild geworden ist. Ja, segne noch die Zeit zusammen. Amen.